BI Bytes, dein Podcast, der Business Intelligence wissenswert auf den Punkt bringt. Maximale Insights für smarte Entscheidungen, kompakt und praxisnah. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BI Bytes, eurem Nerd-Podcast für Daten und Business Intelligence. Und heute habe ich mir gedacht, ja, heute mache ich mal nicht ganz alleine diese Folge, sondern habe mir wieder einen spannenden Interviewpartner eingeladen. Und der bringt auch ein spannendes Thema mit, nämlich das Thema Low-Code. Vielleicht hast du dich damit in der Vergangenheit schon mal beschäftigt. Ich auf jeden Fall, aber ich will heute ein bisschen mehr darüber erfahren und ich will vor allen Dingen auch mal ja, hinter den Kulissen gucken. Und mein Interviewpartner hat vor allen Dingen auch noch eine Software mitgebracht, die auch ja, die mit Low-Code funktioniert. Und da wird er uns heute einiges zu erzählen. Und von daher begrüße ich ganz lieb Hans-Peter Wolf. Herzlich willkommen hier bei BI Bytes.
Ja, vielen Dank, Adrian. Vielen Dank für die Einladung und bin mal gespannt.
Ich bin auch gespannt, wie die nächsten Minuten mit uns beiden hier werden. Vielleicht magst du mal den Zuhörern dich kurz vorstellen, wer du bist und was du machst.
Ja, Hans-Peter Wolf. Ich bin beruflich, wie der Adrian schon gesagt hat, für die Firma Netix unterwegs. Ich bin dort der technische Geschäftsführer, CTO. Und damit für alle technischen Aspekte verantwortlich, was die Roadmap betrifft, die Architektur, die Umsetzung, Teambetreuung und so weiter. Und natürlich also die internen Sachen, aber auch die externen Sachen, wenn es um Produktpräsentationen bei Kundenpartnern, Analysten geht, bin ich dann auch öfter mal involviert, sage ich mal. Und viele spannende Themen auf jeden Fall.
Genau, und du bist, glaube ich, auch der richtige Ansprechpartner, wenn wir über Low-Code heute sprechen wollen. Und das ist ja nicht nur seit gestern, Hans-Peter, ein Trend, der am Markt stattfindet, sondern eben doch schon sehr viele Jahre. Du selber bist auch sehr viele Jahre in dem Business unterwegs. Was würdest du sagen, was verstehen wir heute unter Low-Code?
Ja, du hast recht, ich bin schon lange da unterwegs und das Thema ist wirklich schon ewig ein Thema. Und es ist so, dass ich schon seit Ewigkeiten von technischer Seite mit Software zu tun habe, die sowohl an die IT rangeht als auch an den Fachbereich. Also unsere Mission ist, dass wir Firmen in die Lage versetzen, Business-Apps zu bauen mit Möglichkeiten, die auch im Fachbereich genutzt werden können. Das sind dann im Prinzip Umsetzungsmöglichkeiten außerhalb von klassischer Programmierung. Also man muss jetzt, wenn man eine Business-App baut, jetzt kein JavaScript mitbringen oder vertieftes Datenbankwissen, sondern kann einfach mit Standard, mit einer sehr einfachen Sprache, Excel-ähnlicher Sprache loslegen und auch mit Drag-and-Drop-Möglichkeiten sein UI, also seine Benutzeroberfläche definieren. Das ist unser Ziel.
Mhm. Aber woher kommt dieser Hype? Ist es also früher haben wir mal über Self-Service gesprochen, ne, dass auch ein Fachbereich selber Reports zum Beispiel bauen kann. Geht das so in dieselbe Richtung wie Low-Code?
Ja, das ist so ein großes Feld, auch wenn es schon ein Teilbereich von BI ist oder manche das auch gar nicht bei BI sehen. Also Low-Code ist, da gibt es verschiedene Schnittmengen, aber auch mit BI. Wenn du sagst Self-Service, das ist dann wirklich, dass im Prinzip jeder aus dem Fachbereich Hand anlegen kann. Mhm. Low-Code schränkt das nochmal ein bisschen ein. Also es richtet sich nicht an jeden aus dem Fachbereich, sondern an Leute, die ein gewisses erweitertes technisches Verständnis mitbringen. Das sind dann Leute, die bisher mal angesprochen wurden, zum Beispiel wenn man jetzt irgendwie ein dynamisches Excel mit einer Bilanz zum Beispiel erzeugen möchte, wo auch mal eine If-Funktion gebraucht wird oder ein S-Verweis, wo man auch ein bisschen Spaß an Funktionsaufrufen hat. Das sind halt nicht alle im Fachbereich.
Mhm, das stimmt. Jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen hier bei BI Bytes unter dem Motorhaube gucken und uns den Hype etwas genauer anschauen. Und in meiner Vorrecherche habe ich so einen Begriff gelesen wie Demokratisierung der Daten. Also Low-Code sorgt dafür. Damit ist sozusagen gemeint, dass jeder Zugang zu den Unternehmensdaten im Unternehmen hat und nicht eben nur, wie früher es üblich war, ne, die IT, EDV oder der Data Scientist heutzutage, dass der eben sozusagen Zugriff darauf hat, sondern wir sorgen dafür mit Low-Code, dass eben auch der Controller, der die Bilanz vorbereiten will, muss, dass er an die Daten kommt. Würdest du da mitgehen mit dieser Begrifflichkeit?
Da muss man aufpassen. Also wenn man jetzt sagt, dass man da den Zugriff auf Daten freigibt, damit zu einem ITler geht und sagt, hier, der Fachbereich fragt jetzt an, den kompletten Zugriff auf unsere Daten, auf die und die Daten zu bekommen, da verfolgt man direkt die falsche Strategie, dann baut man direkt Barrieren auf. Man muss wirklich, Low-Code heißt nicht Anarchie und alle dürfen alles und jeder darf auf alles zugreifen. Gegenteil, wenn man so eine Strategie fährt, muss man schon sich vorher hinsetzen, überlegen, auf welche Daten darf dann der Fachbereich wie zugreifen, wie ist das geregelt, falls sich da mal was an der Datenstruktur ändert, wer muss dann informiert werden. Also Low-Code heißt nicht wegfallen von Regeln, sondern wahrscheinlich eher ein Hinzufügen von weiteren Regeln, die aber, das hört sich erstmal negativ an, aber auf der anderen Seite ermöglicht man dem Fachbereich dann auch innerhalb von dieser Regeln selber Hand anzulegen, was dann auch viele Vorteile mit sich bringt.
Also Stichwort Data Governance ist ja ein Thema in den Unternehmen. Erleben wir immer wieder auch in Projekten, dass das, ich sag mal, stiefmütterlich behandelt wird, interessanterweise, und dann auch ein Wildwuchs passiert. Stichwort ist hier auch, sehe ich die Gefahr, Datenqualität, ja, und vor allem auch Interpretation am Ende des Tages. Also wenn jeder so auf die Daten zugreifen kann, wie du es gerade sagst, kann es auch viel Interpretationen geben, die nach am Ende dafür vielleicht zu führen, dass Fehlentscheidungen getroffen werden im Unternehmen. Ja, grenzwertig, würde ich behaupten. Aber auch was ich hinaus wollte ist, Low-Code bietet ja, wenn man mal die positiven Aspekte hervorholt, so eine Art, also reduziert die Hürden, die Einstiegshürden in so eine Software, oder? Dass eben jeder, der oder jemand, der noch nicht so sehr in der Technik ist oder das gelernt hat, trotzdem eben Anwendungen bauen kann, sei es Analytikanwendungen, BI-Anwendungen, sei es Stammdatenmanagement, was auch immer, Planungsanwendungen. Aber heißt das nicht irgendwie auch, dass man trotzdem irgendwie Schulungsbedarf hat für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Es sind jetzt zwei Fragen. Einmal das Thema Data Governance ist natürlich ein großes Gebiet. Zu deiner zweiten Frage bezüglich Schulungsaufwand. Da gibt es auch innerhalb von Low-Code unterschiedliche Ansätze. Wir sehen schon, dass wir da einen besonderen Ansatz haben. Also wir sehen, von Anfang an haben wir sehr konsequent versucht, die Leute oder zum Ziel gehabt, die Leute da aufzunehmen, wo sie sind. Dieser spezielle Kollege aus dem Fachbereich, den ich eben skizziert habe, der heißt im Low-Code-Jargon, heißt der Citizen Developer. Ja. Das ist jemand, der da auch wirklich ein bisschen Gefühl für Datenbanken und Strukturen hat. Und das ist jemand, der bringt sowieso schon, also Office-Skills bringen alle mit. Jeder kann mit PowerPoint UIs bauen. Und das heißt, auf der Ebene kann auch jeder im Fachbereich erstmal Netix nehmen und mit Drag- und Drop-Möglichkeiten erstmal seine Oberfläche zusammenstellen und dann seinem Kollegen sagen, hier, ist das okay so? Und wenn ja, dann füllen wir das bitte mit Daten. Und dann kommt dieser Citizen Developer rein und der kann dann anfangen, auf die richtigen Daten zuzugreifen, das dann zu füllen. Innerhalb von Netix dann auch Business-Logik, also eine weitere Datenverarbeitung und Berechnung durchzuführen und dann die ganze Sache nach und nach mit Leben füllen. Also es ist ein echtes Miteinander, nicht nur von dem Citizen Developer, wie das normalerweise im Low-Code ist, sondern theoretisch kann auch wirklich jeder im Fachbereich damit eingebunden werden und teambasiert man seine eigene App zusammenstellen.
Wie du das jetzt beschreibst, klingt das sehr, also sehr natürlich, so wie man das vielleicht auch erwartet. Man hat eben auch bestimmte Rollen, die noch tiefer reingehen. Aber im ersten Schritt suggeriert ja Low-Code immer erstmal eine Einfachheit. Ja, also jeder in Anführungsstrichen kann damit arbeiten. Und ich frage mich trotzdem, deswegen würde ich da nochmal hinterherfragen, weil das mich auch umtreibt, wird da nicht oft irgendwie auch Komplexität irgendwie unter den Tisch gekehrt? Weil du sprichst ja gerade eben auch diesen Citizen Developer an. Du brauchst so eine Rolle, die abgesehen von der Software, die eben über Drag and Drop vielleicht funktioniert, Ahnung hat eben, was unten drunter passiert. Weil ohne unten drunter kann man eben auch mit der Drag and Drop schöne Berichte bauen, aber es nützt ja nichts, wenn dabei von nichts rumkommt.
Da braucht man halt wirklich diesen Citizen Developer, der auch dann bisher Excel-Sheets zum Beispiel gebaut hat, die ein bisschen umfangreicher sind. Und der kennt schon das Thema. Man hat immer schnell was zusammengebaut, zusammengezimmert, guckt dann eine Woche später nochmal drauf und denkt, Gott, oh Gott, was habe ich denn da nochmal gemacht? Das ist eine total wirre Struktur. Also man kann auch mit einfachen Mitteln beliebige Komplexität umsetzen und beliebiges Wirrwarr erzeugen. Also da ähnlich wie bei der Data Governance, macht es auch Sinn, weil man Low-Code-Applikationen entwickelt, dass man da auch ein Konzept hat, dass man eine saubere Trennung hat zwischen den Bereichen, wo ich die Daten hole, den Bereichen, wo ich die dann weiterverarbeite, die, wo ich dann anzeige, das dann exportiere. Das sind alles so, man kann das so modular aufbauen und dadurch die Komplexität modularisieren sozusagen, dass es dann überschaubar ist und in kleinen, verständlichen Kapseln in der Applikation realisiert wird. Das macht jeder ein bisschen anders, aber das Ziel sollte schon sein, wenn man so eine Applikation baut, dass das auch der Kollege verstehen kann. Und da gibt's schon, da haben wir auch Unterstützung, da gibt es auch Best Practices, die wie gesagt unterschiedlich aussehen können.
Jetzt gibt es die Begrifflichkeit der Schatten-IT ja häufig und wir beide grinsen uns jetzt hier gerade gegenseitig an, weil wir das kennen auch, Argumentationsketten bei Kunden logischerweise auch. Und natürlich ist es so, Low-Code will wahrscheinlich auch den Fachbereich ansprechen und sorgt eben im Grunde dafür auch, dass es Softwareprodukte gibt im Unternehmen, die vielleicht nicht über die IT laufen. Also mag man sich kaum vorstellen, aber es ist eben so, wenn man die Erfahrung gemacht hat, meistens im Controlling, wo auch immer, dass mit der eigenen IT-Abteilung man kein Rennen gewinnen kann. Ja? Aber heißt das nicht auch aus deiner Erfahrung mit Netix bei Kunden, dass das eine Gefahr ist irgendwie, dass man außerhalb diesen offiziellen Rahmens, Data Governance, die Schritte, die du gerade angesprochen hast, diesen Rahmenwerk, dass man da sich eigentlich auch vielleicht ins Bein schießt?
Das ist im Prinzip, kommen wir zu dem zurück, was ich eben meinte, man muss Regeln haben. Also wenn man jetzt sagt, der Fachbereich, was ja auch oft passiert, dass sie sagen, wir erzählen der IT gar nichts davon. Wir machen jetzt erstmal so ein kleines Guerilla-Projekt mit dem und dem Low-Code-Anbieter. Irgendeiner hat da noch einen Zugriff auf irgendwelche Daten und damit legen wir jetzt mal los. Und die IT nehmen wir dann später mit rein, wenn die Applikation schon produktiv läuft und dann können die eh nichts mehr dagegen sagen. Also da gibt es verschiedene Strategien, aber das ist ja sicherlich nicht die beste. Also wir empfehlen schon, die IT von Anfang an mit reinzunehmen. Und man kann das auch gut argumentieren, dass das kann, wenn man es vernünftig angeht, zu einer Entlastung der IT führen und nicht zu einer höheren Komplexität. Das heißt, die IT weiß ganz genau, was der Fachbereich macht, auf welche Daten er zugreift, wofür er dann selber verantwortlich ist. Und die sind dann auch ein bisschen, brauchen sich da nicht zu kümmern. Das Ownership ist komplett in dem Fachbereich, was ja auch Vorteile hat. Bei so einem klassischen IT-Projekt ist es oft so, dass die IT die Verantwortung hat und der Fachbereich dann aber die Anforderungen definiert, was gut sein kann. Aber in einem Low-Code-Umfeld kann es zu einem schlimmeren Zustand führen, dass man im Prinzip zwei Owners hat. Der eine macht im Fachbereich einen Teil der Applikation, die anderen machen im IT-Bereich Teile der Applikation und wo sind die Grenzen? Also das kann auch eine höhere Komplexität mit sich bringen als so ein klassischer Ansatz rein IT-seitig. Das muss man alles vorher gut abgrenzen. Man muss miteinander reden, wie es ja immer gilt. Und dann kann man auch die Vorteile nutzen.
Da habe ich nachher auch noch mal eine Frage zum Thema Strategie. Also BI-Strategie, wie kann ich das mit einbauen, gerade wenn ich so an klassische Architekturen denke, klassische Bestandteile von Business Intelligence. Aber lass uns mal vorher auch nochmal einen Praxisbezug nehmen und auch über Netix natürlicherweise sprechen und so typische Anwendungsfälle, die es im Low-Code-Bereich gibt. Vielleicht magst du zu Beginn einmal kurz umreißen, was Netix überhaupt eben für eine Software ist, was es kann, was es vielleicht auch nicht kann, damit wir uns so ein bisschen abgeholt fühlen.
Also Netix ist definitiv im Low-Code-Segment positioniert. Aus Marketing-Sicht ist das genau dort. Das heißt, wir haben dieses Citizen-Developer-Konzept. Wir wollen im Fachbereich ermöglichen, eigenständig Applikationen zu bauen. Auf der anderen Seite, wo Low-Code auch für da ist, reine IT-Abteilung oder IT-Dienstleister werden mit Netix oder allgemein mit No-Code, mit Netix im Speziellen unterstützt, Applikationen schneller herzustellen. Wir sind zum Beispiel auch mit Partnern gerade unterwegs, die bisher rein klassische Programmierung machen und sagen, in manchen Projekten sind wir nicht mehr schnell genug mit klassischer Programmierung. Trotz KI-Unterstützung, Copilot und Co. Manchmal brauchen wir einfach nur so ein Track-and-Drop-Möglichkeit, um schnell mal was zu erstellen. Also wir haben im Prinzip einen sehr heterogenen Ansatz, Anwendungsbereich im Fachbereich, IT, Dienstleister und so weiter. Unser Ansatz, es gibt wie gesagt viele Low-Code-Produkte. Wir haben uns natürlich am Anfang auch umgeschaut und mal geschaut, ob unser Ansatz irgendwo auch von anderen verfolgt wird und keinen einzigen gefunden. Das, was bei uns besonders ist, ist, dass wir die eine sehr einfache Funktionssprache ins Zentrum setzen. Das ist eine Funktionssprache, die sehr ähnlich zu einer Excel-Funktionssprache oder Google Sheets-Funktionssprache ist. Das heißt, man kann da beliebig Funktionen nutzen und ineinander verschachteln, um beliebige Komplexität oder was ist Komplexität, um beliebige Anforderungen umzusetzen. Der Unterschied zu Excel ist, in Excel werden Daten verarbeitet mit der Funktionssprache. In Netix ist es so, dass man da alles mitmachen kann. Also Datenverarbeitung, Datenzugriff, Authentifizierung, Export, Import, Benutzerberechtigungen, Visualisierung in tabellarischer, in grafischer Form und so weiter. Also man muss einmal die Sprache verstehen und wie gesagt, als Excel-Benutzer ist das kein Problem, das zu verstehen. Und dann kann man die komplette Applikation bauen. Und das in dieser Konsequenz mit so einer einfachen, konsistenten Sprache haben wir nicht gefunden. Wenn ein Zuhörer ein anderes Tool hat, weil er sagt, die machen das ähnlich und auch so konsequent, da wäre ich sehr, sehr daran interessiert.
Ja, das ich auch. Dann meldet euch gerne und wir sprechen darüber. Du hast gerade, Hans-Peter, das Thema Partner und auch eben, dass die Partner gesagt haben, wir haben klassische Projekte und da kommen wir an unsere Grenzen. Was sind denn da konkret jetzt typische Anwendungen, wo du sagst, Use Cases, hier haben wir einfach mehr PS, weil wir eben Netix bzw. Low-Code nutzen?
Ein Beispiel ist jetzt, was gerade aktuell relevant ist, dass wir gerade für einen Partner eine CV-Verwaltung machen, also eine Verwaltung von Lebensläufen. Das ist gerade für Consulting-Firmen, die auch mit vielen Mitarbeitern intern, extern arbeiten, dass die einfach schnell, dass sie eine interne Sammlung von Lebensläufen haben und Profilen und dann immer so ein Matching machen möchten von den Profilen auf die Mitarbeiter. Die bekommen zum Beispiel ein Projekt rein, sehen, da werden die und die Skills gebraucht und da brauchen sie jetzt ein Scrum-basiertes Entwicklungsteam. Und das ist eine Geschichte, da braucht man sowohl eine UI als auch den Datenzugriff, als auch die Möglichkeit, existierende Lebensläufe hochzuladen und zu extrahieren. Dann braucht man eine KI, um das auch zu matchen, dass man zum Beispiel dann das Projekt nimmt und das Projektprofil und die Lebensläufe und das miteinander in Einklang bringt und dann einfach ein Team ausspuckt sozusagen, die halt dann frei sind, mit Leuten, die frei sind und dazu passen. Das ist eine Geschichte, die kann man natürlich auch klassisch programmieren, aber gerade UI und der Datenbankzugriff und Pipapo, das gibt so viele Aspekte, Export, Import, ein E-Mail-Versand, das geht mit Netix so einfach. Also die Performance ist schwierig mit klassischer Programmierung zu gewährleisten.
Wenn ich jetzt wieder an typische Reports, BI, Analytics Reports denke, wo sind hier bei euch typische Anwendungsfälle, wo du sagst, ja, Kinetics oder eben auch die Art der Arbeit, also mit Widgets zum Beispiel, einfach helfen?
Ja, also alles, was so klassische Dashboards betrifft, das natürlich, das sind so die Basics in Netix, der einfache Datenzugriff, eine High-Level-Verarbeitung, Aufbereitung und dann das in einem Dashboard darstellen zur Konsumierung und plus dann noch eine weitere Verteilung und so weiter. Das sind so die Essentials, die einfachen Sachen, die man mit Netix dann auch mit Drag und Drop und Co. umsetzen kann. Und das ist natürlich dann auch attraktiv für unsere Kunden, vor allem auch, weil es in Netix sehr einfach ist, auch weitere Datenquellen anzuzapfen. Also nicht klassisch, dass man sagt, ein Dashboard ist jetzt mit Daten aus einer Datenquelle verbunden, sondern dass man verschiedene Daten zusammenbringen kann, inklusive Master Data, Matching und vielleicht auch noch eine Integration von Webservices. Also wir bieten da sehr unterschiedliche Datenquellen an, auf die man zugreifen kann. Also wenn jetzt SAP-Daten, Microsoft Power BI Daten und noch eine AI, eine ChatGPT oder andere AI-Komponenten noch mit integrieren möchte in seine App, das ist halt alles einfach möglich.
Weil ich muss gerade auch darüber nachdenken, ich könnte ja auch argumentieren, naja, also Excel kann das auch. Da wäre nämlich meine nächste Frage jetzt gewesen, wie geht ihr mit Komplexität um? Wie geht man überhaupt im Low-Code-Bereich mit Komplexität um? Damit meine ich zum Beispiel ganz komplexe Datenmodelle, die man verarbeiten will. Da kommt wieder wahrscheinlich der Citizen-Developer um die Ecke und sagt, jo, ich habe hier ein bisschen Ahnung von der ganzen Geschichte und kann das ein bisschen sortieren. Aber wie geht man zum Beispiel auch mit Security-Themen um oder mit Transformationsthemen, die man hat? Hat Low-Code nicht auch irgendwie Grenzen?
Das ist jetzt erstmal eine Aufnahme, dass man erstmal schaut, was ist da in der Firma? Hat man schon ein Data Warehouse irgendwo draufgesetzt? Gibt es ein Data Lake? Gibt es irgendwelche Views, die Datenzugriffe vereinfachen auf relationalen Systemen? Dass man erstmal eine Bestandsaufnahme macht. Und oft ist dann schon was vorhanden, was man dann gut für den Zweck nutzen kann. Und wenn nicht, dann kann man das halt speziell für den Zweck auch maßgeschneidert dann erstellen, was dann erstmal datenbankseitig ist. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir ziehen das alles nach Netics rein. Da hat man zum Beispiel so ein Snowflake-Datenschema, was man dann in Netics erstmal holt und damit dann sein Dashboard befüttert. Das geht. Das ist auch alles machbar. Das ist da hat man im Prinzip auf beiden Seiten, auf der Frontend-Seite, also im Low-Code-Bereich und auf der Backend-Seite alle Möglichkeiten zur Verfügung. Ein Aspekt, eine Besonderheit von Netics ist auch, wir greifen direkt auf die Daten zu. Das heißt, es gibt keine Notwendigkeit, dass man unbedingt erstmal zur IT gehen muss oder dass man erstmal schauen muss, wie man jetzt so eine interne Datenstruktur befüllt, wie da Security aufgesetzt wird und so weiter oder die Security nochmal übernommen wird von den IT-Systemen, sondern man kann direkt die Security benutzen, die es eh schon gibt beim Zugriff auf diese Systeme.
Okay, und dann braucht man natürlich aber auch die Kollegen, die sich um die Datenbank auskennen und natürlich entsprechend das alles schon so vorbereiten, dass du auch nur das siehst und zugreifen kannst, was du natürlich auch darfst. Aber was ist denn jetzt, Hans-Peter, wenn die Software wirklich mal an ihre Grenzen stößt? Also wir wissen alle, dass wir mit Widgets und Workarounds schaffen wir schon irgendwie zur Lösung zu kommen. Aber irgendwann ist vielleicht auch mal das nicht mehr möglich. Kann man, und das ist ja im Grunde vielleicht auch fast schon der Nachteil, man kann bei Low-Code im Ansatz nicht so richtig schön abtauchen und ein bisschen programmieren, ne?
Ja, das ist eine Grundphilosophie von uns. Das ist auch tatsächlich was die meisten Low-Code-Produkte anbieten. Die sagen zwar, mit uns könnt ihr alles machen, und heimlich sagen sie, ja, okay, aber wenn du das machen willst, dann haben wir hier noch ein JavaScript-Endpoint und dann kannst du dahin gehen oder dein Python oder was weiß ich. Wobei Python, die Möglichkeit bieten wir ja auch, dass man so einen Rest, seine eigene REST-API baut mit Python und Co. Mhm. Und da dann eine gewisse Komplexität reinbringt. Deine erste Frage, wo sind die Grenzen von Low-Code/Netics? Ehrlich gesagt, klar gibt es Grenzen. Also man kann jetzt nicht, also wir haben irgendwann gesagt, man kann Netics nicht mit Netics bauen zum Beispiel. Also so eine Art von Produkt, da muss man schon mit klassischer Programmierung ran, um so eine Standardsoftware zu bauen. Aber wenn es um Business-Apps geht, da tue ich mich ehrlich gesagt schon ein bisschen schwer. Das mag auch daran liegen, dass die Anforderungen, auch die, mit denen die Leute zu uns kommen, auch oft schon mit dem Low-Code-Hintergedanken dann reduziert sind sozusagen. Aber ich tue mich im Moment ein bisschen schwer zu sagen, es gibt Anforderungen, die man mit Netics jetzt nicht ohne weiteres umsetzen kann. Also wir bieten da schon eine sehr große Flexibilität an. Da müsste ich ehrlich gesagt nochmal drüber nachdenken.
Ja. Wenn wir jetzt mal, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich würde gerne auch mal über strategisch auf das Thema gucken. Ihr wisst ja, BI Bytes, kurz und knackig, und deswegen auch so ein Thema wollen wir hier in kurzer Zeit erarbeiten und ihr nehmt ein bisschen was mit. Wenn ich jetzt auf eine Business Intelligence Architektur schaue, dann besteht die von unten nach oben aus den Datenquellen. Wir haben irgendwie einen ETL-Prozess, der Daten von A nach B nimmt, der damit irgendwas macht, sie transformiert, in sie Form bringt, wie ich sie brauche, und dann speichere ich die Daten hoffentlich in einem zentralen Data Warehouse. Auf diesem Data Warehouse sitzt ein Reporting obendrauf, vielleicht auch multidimensional noch dazwischen, mag sein. Wenn ich mir jetzt diesen Prozess oder diese Architektur einmal anschaue, wo genau setzt denn da oder wo genau kann denn da Low-Code ansetzen? Kann es vielleicht sogar den gesamten Prozess abdecken oder wäre das eigentlich eher eine Stufe zu viel?
Also Low-Code gibt es überall quasi. Das ist ja so ein Paradigma oder so eine Herangehensweise, wo man sagt, okay, man muss jetzt nicht mehr programmieren, um auf Sachen zuzugreifen. Das gibt es im Backend-Bereich, bei der Bereitstellung von Daten, bei ETL-Prozessen, bei Modellierung von Datenbanken, aber auch im Frontend-Bereich, wie es bei Netics der Fall ist, also bei der Weiterverarbeitung und Visualisierung der Daten. Und daher ist Low-Code als solches immer noch ein sehr heterogenes Umfeld und wir haben dann schon unsere spezielle Umgebung, in der wir halt aktiv sind. Das, was du eben geschildert hast, das war ja im Prinzip die Datenvorbereitung. Und da gibt es auch, wie gesagt, das kann man klassisch machen oder auch mit anderen Low-Code-Produkten. Aber das ist jetzt nicht das klassische Umfeld von Netix. Wir brauchen schon Daten, auf die wir zugreifen können. Wir bieten da keine direkte Modellierung auf Datenbankebene an.
Ja, genau. Das auch mal zur Abgrenzung. Natürlich gibt es aber auch Softwareprodukte am Markt, die auch das Backend über Low-Code generieren lassen. Ne? Also auch das gibt es. Natürlich, und da sieht man mal die Bandbreite, hast du richtig gesagt, Low-Code kann da überall ansetzen und natürlich eine Vereinfachung ohne möglicherweise Programmierkenntnisse bieten. Ob das nur am Ende im Einzelfall immer zutrifft, dürft ihr euch selber auch dann natürlich die Meinung bilden bei den Softwareprodukten, aber es ist zumindest mal ein Ansatz. Wir haben gerade über den Citizen Developer gesprochen und da gehört natürlich irgendwie auch so das klassische Rollenbild in einer IT-Fachabteilung in Unternehmen dazu. Führt es dazu, wenn ich mit einer Low-Code-Produkt in meinem Unternehmen arbeite, dass so die Rollen des Data Engineers, dass die so verschwinden und ich eher den Fachbereich zu Entwicklern mache, mal überspitzt gesagt?
Ja, das würde ich so nicht allgemein sagen. Und wenn es verschwindet, dann, also wie gesagt, man muss immer schauen, wie ist die aktuelle Situation in der Firma. Und manchmal kann das ja gut sein, dass man sagt, okay, wir haben da zwar eine Data Engineer-Rolle, aber die brauchen wir eigentlich gar nicht mehr, weil wir haben da jemanden, eine spezielle Person im Fachbereich, die brennt darauf, da ein bisschen mehr Ownership zu bekommen und übernimmt dann diese Funktionalität. Also das würde ich auch nicht unbedingt als negativen Aspekt betrachten, sondern als Chance auch. Also Low-Code bietet schon eine Möglichkeit für Firmen nochmal umzudenken, eine neue Strategie, ein neues Mindset zu bekommen und zu sagen, okay, wir enablen den Fachbereich in Bezug auf Informationsbereitstellung in einer Weise, die halt vorher in dieser Form nicht möglich war.
Ich denke gerade auch daran, dass oft Projekte ja auch daran scheitern oder kränkeln, dass die einzelnen Perspektiven, die Stakeholder nicht gut zusammenarbeiten, sich nicht gut verstehen miteinander. Ich meine, ist auch eine Rolle, die ich im Projekt einnehme, die Vermittlung sozusagen, die Übersetzung der Themen. Und wie du gerade richtig sagst, wenn es eben im Fachbereich jemand gibt, der auch dafür brennt, sich mit den Daten zu beschäftigen, dann hat er ja aber auch von seinem Fach Ahnung und somit führt das ja schon so ein bisschen zusammen. Also man kann schon sagen, dass ein Data Engineer vielleicht in bestimmten Konstellationen gar nicht mehr benötigt wird. Ne? Das kann man schon festhalten an dieser Stelle. Da ändern sich sicherlich die Rollenbilder im Unternehmen. Aber was machen wir, Hans-Peter, wenn wir jetzt den besten Citizen Developer der Welt haben? Wir haben mit Netix eine richtig krasse Applikation gebaut und der verlässt das Unternehmen.
Was machen wir, wenn wir jemanden mit klassischer Programmierung haben, der eine super Applikation gebaut hat, die aber kein anderer versteht und der verlässt das Unternehmen? Also das gilt im Prinzip, gilt das für alle Aufgaben, die in einem Fachbereich umgesetzt werden. Es muss übertragbar sein. Wenn derjenige Urlaub hat, muss der andere das übernehmen können. Und im Low-Code-Bereich hat man wieder, da willst du auch drauf hinaus, denke ich, dass man, das ist, überall hat man andere Herausforderungen im Low-Code-Bereich. Das heißt nicht, das ist eine einfache Funktionssprache, deswegen versteht das jeder direkt. Nee, das habe ich ja eben schon kurz geschildert. Das kann man so oder so machen und man kann sich schon Mühe geben, das mit Kommentierung, mit Strukturierung, ich habe eben was von Modularisierung gesagt, mit verschiedenen Bereichen, Ebenen und so weiter. Man kann das so machen, dass das auch jemand anderes versteht, ohne dass ich vorher eine große Übergabe-Session machen muss. Also das ist notwendig, allgemein im Low-Code wie in anderen Bereichen, dass man immer einen Ersatz, dass jemand anderes das übernehmen kann.
Ich musste die Frage gar nicht stellen, weil genau darauf wollte ich hinaus, nämlich das Thema Dokumentation, wie sind Übergabenszenarien, wie kann ich miteinander arbeiten, auch mit Low-Code-Ansatz und einfach mal damit aufzuräumen, wir brauchen Wissen. Also wir können nicht einfach sagen, Low-Code-Ansatz, die Software ist selbsterklärend und dann gehe ich mal los. Aber die Komplexität, die ist meistens immer in und den Projekten, in den Unternehmen da, weil man so Sonderlocken hat und da nochmal guckt und so weiter. Und da ist es natürlich sehr, sehr wichtig, sich an Konventionen, Frameworks zu halten, Kommentierungsqualität sorgen, dass ich eben verstehe, was da entwickelt wurde von dem möglichen Citizen Developer.
Vielleicht dazu noch kurz, es gibt auch Modelle, also wir sondern unterstützen auch die teamorientierte Umsetzung von Business-Apps. Also man kann auch mit Scrum-Methodologien ein Team zusammenstellen, wo es echt einen Product Owner und Scrum Master und Umsetzer QA und Entwickler gibt, die dann gemeinsam eine Applikation entwickeln. Die kann auch in GitHub dann integriert werden. Das ist jetzt, da geht es jetzt, also man kann das auch beliebig nerdy in Anführungszeichen oder modern mit Entwicklungsmethodologien umsetzen. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, das zu unterstützen. Man kann zum Beispiel mit mehreren Leuten gleichzeitig an derselben Applikation, auch sogar an derselben Seite eine Applikation bauen und wird dann informiert, wenn jemand anderer da was anderes was ändert. Man hat Staging, jetzt wird es ein bisschen sehr technisch, aber Möglichkeiten, da eine Lifecycle über verschiedene über Development, Test und Production zu realisieren. Branching kann man nutzen von Versionskontrollsystem, Tagging und so weiter. Also da legen wir auch einen großen Schwerpunkt drauf, dass wir das unterstützen, eine teambasierte Umsetzung von Business Apps. Mhm. Und da, deswegen komme ich jetzt in dem Kontext drauf, Da hat man idealerweise in modernen Umsetzungsmethodologien hat man schon Review-Prozesse. Man darf gar nichts in so ein Versionskontrollsystem reinbringen, bevor das nicht jemand anderer sich mal angeschaut hat und verstanden hat. Von daher hat man dann permanente Prüfung, dass das auch wirklich vom Team, von anderen weiterhin pflegbar und nutzbar ist.
Ja, bei solchen Systemen muss ich immer auch ein bisschen schmunzeln, weil es steht und fällt natürlich auch mit den Personen, die damit arbeiten, die entsprechend kommentieren, die entsprechend einchecken oder auschecken, wenn sie gerade an Dingen arbeiten. Also da ist, kommt es auf die Personen an, die mit dem Ganzen arbeiten. Jetzt wollen wir zum Abschluss, Hans-Peter, mal in die große, weite Welt, Glaskugel, Zukunft, wie auch immer wir es nennen wollen, schauen und uns ja vielleicht mit den zukünftigen Entwicklungen von Low-Code mal im Allgemeinen und vielleicht natürlich im Speziellen mit Netics beschäftigen. Was glaubst du, du beschäftigst dich sehr mit dem Thema in den letzten Monaten und Jahren ja schon, wohin entwickelt sich dieses Thema in den nächsten Jahren? Vielleicht mal ganz allgemein, bevor wir auf Netics gehen.
Also allgemein, nicht nur für Low-Code, sondern wenn man diese Frage in irgendeinem technischen oder in irgendeinem Bereich stellt, dann fällt als erstes oder zweites Wort KI. Also und im Low-Code hat das nochmal eine besondere Bedeutung. Die klassischen Entwickler, die nutzen inzwischen alle intensiv KI in ihrem Alltag. Da gibt es dann Tools wie Copilot, mit denen man halt sehr einfach Fehler finden kann, neuen Produktcode erzeugen kann. Die sind schon super versorgt. Und das ist im Low-Code-Bereich, etabliert sich das auch gerade. Und wir sind mit Netics natürlich da auch aktiv. Also es gibt so viele Themen mit Netics, wo wir KI jetzt schon unterstützen und noch weiter unterstützen wollen. Da gibt es was eben das Beispiel mit dem CV, dass man mit dem Projekt, dass man Projekte mit passenden Leuten bestückt. Das kann man natürlich super KI-basiert machen. Dann haben wir ein anderes Projekt, da hast du auch, glaube ich, in einem anderen Podcast schon mit dem Dominik drüber gesprochen, dass wir dort Datenexploration oder Filtern betreiben, basierend auf Schlagwörter oder auf, nicht Schlagwörtern, sondern auf Fragestellungen, dass man sagen kann, wie sind die Umsätze von diesem Jahr im Vergleich zu den Vorjahren in der Periode und so weiter. Beliebige Fragen stellen kann und dann auch passende Antworten bekommt und die auch passend visualisiert bekommt. Das ist ein Bereich. Der Bereich, den ich noch am spannendsten finde, obwohl die sind alle spannend, aber ein sehr spannender Bereich ist auch die Applikationsentwicklung, KI-unterstützte Applikationsentwicklung. Und ich denke, da ist Netics super geeignet, weil, was ich eben meinte, diese einfache, klar strukturierte Sprache, die wir anbieten, mit der man auch alles machen kann, das ist was für eine KI super nutzbar ist. Also ich habe letztens mal ChatGPT gefragt, wie ein ideales Low-Code-Produkt aussehen würde und da bekam ich als Antwort eigentlich Netics. Natürlich hat das nicht Netics gesagt, sondern hat einfach die ganzen Funktionalitäten aufgelistet mit Export, Import, Datenverarbeitung, Datenzugriff, Authentifizierung, Visualisierung, pipapo. Und dann habe ich als zweite Frage die Frage gestellt, wenn jetzt diese ganzen Funktionalitäten mit nur einer konsistenten Programmiersprache umgesetzt werden könnten, was würdest du davon halten? Und das fand das richtig cool. Also habe ich schon fast Freude wahrgenommen. Er meinte, hat ChatGPT gesagt, das wäre ein Game Changer. Also das wäre schon, wenn man mit einer konsistenten Sprache Applikationen bauen kann, dann ist das natürlich super geeignet, um da eine KI draufzusetzen und zu sagen, hier kannst du mir gerade mal ein Modul bauen, in dem ich die und die mit Kollegen mit den Daten vom letzten Monat versorge.
Ja, und jetzt hören alle BI-Verantwortlichen oder grundsätzlich Verantwortlichen in dem Bereich zu und denken, das klingt aber interessant. Mal ganz losgelöst von den Details, wann würdest du einem BI-Verantwortlichen oder Verantwortlichen im Unternehmen raten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Hat das auch was mit dem Reifegrad des Unternehmens zu tun? Wo stehe ich gerade? Habe ich schon Datenquellen angeboten? Beschäftige ich mich schon mit Datenanalyse? Habe ich ein Reporting? Oder kann man auch einfach auf dem Greenfield anfangen und sagen, so, let's go?
Das kann man immer. Also man kann mit Netix einfach loslegen. Da gibt es keine Barrieren. Man kann in der Cloud sich einen Workspace anlegen lassen und damit auf seine Datenquellen zugreifen. Man muss schauen, dass dann, ob die schon in der Cloud sind oder on-premise. Da muss man auch Möglichkeiten überlegen, darauf zuzugreifen. Aber mit Spieldaten kann man jederzeit loslegen, direkt. Das Thema Low-Code ist in den meisten Firmen auch schon irgendwie auf die eine oder andere Weise ein Begriff. Viele Firmen haben, also die größeren Firmen haben auch schon unterschiedliche Low-Code-Anbieter im Unternehmen im Einsatz. Von daher ist das jetzt, muss man da keine große Überredungskunst anwenden. Manchmal höchstens, ob man noch ein weiteres Tool nehmen soll. Ich glaube, hier ist auch attraktiv, dass Anbieter wie Microsoft zum Beispiel, das Thema Low-Code, das ist da schon wichtig, aber da gibt es dann verschiedene Lösungen dafür. Mhm. Also wenn man jetzt so diese Power Suite sich anschaut, da gibt es verschiedene Tools für Workflows und Datenvisor, für Dashboards und für Power Apps, also für Low-Code-basierte Applikationsentwicklung. Also von daher müssen wir da keine große Überredungskunst anwenden. Der Bedarf ist prinzipiell da. Ja, und man kann auch direkt loslegen. Also
Das ist auch meine Erfahrung, die ich mit Netix sammeln durfte schon. So viel darf ich verraten, dass man sehr, sehr schnell auch zu Ergebnissen kommt und dann auch Feierabend machen kann, wenn man fertig ist mit seinen Sachen. So, und jetzt bleibt natürlich die spannende Frage, wo kann man sich über Netix informieren? Wo kann man mit dir in Kontakt treten, wenn man jetzt sagt, Low-Code ist unser Thema und Netix hört sich sehr spannend an?
Ich nehme an, in den Shownotes wirst du meine Kontaktdaten dann einfach reinpacken. Da kann man mich direkt kontaktieren. E-Mail auf jeden Fall und allgemeine Kontaktdaten. Und dann gibt es unsere Webseite natürlich, wo man sich weiter informieren kann. Es gibt eine Online-Hilfe, die man direkt öffnen kann und schauen kann, wie werden Funktionen da umgesetzt. Können wir auch in den Shownotes vielleicht nochmal verlinken. Es gibt alle möglichen Möglichkeiten, da mit uns in Kontakt zu treten. Und deine E-Mail-Adresse ist ja auch da nicht unbedingt versteckt und je nachdem.
Ja, also mit mir könnt ihr natürlich auch in Kontakt treten und ich leite die Kontaktdaten weiter. Ja, genau, war mir einfach nochmal wichtig, das auch zu erwähnen. Von daher, Hans-Peter, sind wir am Ende unserer heutigen Folge hier im Juni und es ging um Low-Code und ich glaube, wir können so weit zusammenfassend, dass ich jetzt mal sage, also Low-Code hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Da machen wir, glaube ich, einen doppelten Haken dran. Und es passt auch, wie ich finde, in klassischen Business Intelligence Architekturen nicht jetzt unbedingt als Ersatz für bestimmte Teile, sondern vielleicht auch Ergänzung oder zur Beschleunigung von Prozessen können wir das schon nutzen. Aber ich mache ein Aber und sage, ja, wir können es nutzen, das hilft uns auch, aber wir müssen uns über Rollen Gedanken machen, die sich vielleicht ein Stück weit verändern im Unternehmen, Kopfnicken und natürlich auch über Data Governance, das, was du vorhin schon angesprochen hast, die einzelnen Aspekte, dass man die einfach mal aufgreift im Unternehmen und auch darüber nachdenkt, wie man das machen möchte.
Ja, stimme ich uneingeschränkt zu.
Sehr gut, dann habe ich gut zugehört und wenn ihr da draußen jetzt nicht wisst, wie wollt ihr das machen, Data Governance, was sind da Punkte, die ich beachten muss, dann wartet vielleicht auch mal auf die eine oder andere Folge, die hier noch kommen. Das Thema greifen wir natürlich auch noch mal explizit auf und wollen darüber sprechen. Was ich aber schon mal vorweg nehmen kann für den nächsten Monat, da werden wir uns um das Thema Reifegrad im Unternehmen mal kümmern. Also da geht es um Stichworte wie Datenkompetenz, Datenstrategie. Welche Tool-Landschaft habe ich überhaupt im Unternehmen? Und was ist da ratsam? Und da spielt vielleicht Netix eine Rolle, vielleicht auch grundsätzlich Low-Code. Wir werden es sehen, aber auch ein interessantes Thema, worauf ihr euch freuen könnt. Ja, Hans-Peter, ich darf mich bei dir bedanken. Es geht sehr, sehr schnell hier bei BI Bytes. Ne? Vielen Dank für unser Gespräch.
Ja, vielen Dank, Adrian. War sehr spannend.
Und ja, wenn dir das Gespräch mit Hans-Peter gefallen hat, dann sei so lieb und mach es deutlich, indem du die Folge kommentierst oder eben auch likest. Wir hören uns dann im Juli wieder, dann mit dem Thema Reifegrad im Unternehmen und ja, läuten dann sozusagen die Ferien- und Urlaubszeit ein. Das ist ja auch eine schöne Perspektive. Also, mach's gut und alles Gute. Bis dann.
Das war BI Bytes, dein smarter Podcast für Business Intelligence. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge.